Ja, herzlich willkommen zur Lehr- und Lernsysteme Vorlesung, multimediale Lehr- und Lernsysteme. Ich habe die ersten Vorlesungen ja damit verbracht, Hintergrundmaterial sozusagen zu präsentieren, was eigentlich gar nichts mit der Informatik zu tun hat, aus der Pädagogik oder pädagogischen Psychologie eher, darüber, wie Lernen eigentlich funktioniert und was man sich für Modelle davon macht, wie Menschen denn überhaupt lernen. Jetzt wollen wir natürlich multimediale Lernumgebungen bauen und studieren. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie setzt sich so eine Theorie denn dann praktisch um? Also wie schauen denn Systeme aus, die nach so einer bestimmten Theorie gebaut sind? Und das wird das Thema für die heutige Vorlesung sein. Das heißt, ich werde versuchen, so einen Überblick zu geben über bestimmt nicht alle Typen von Lernsystemen, die es gibt, aber doch die wichtigsten. Und werde das an diesem Vorspann sozusagen zur Theorie ausrichten. Das schaut vom Ablauf her so aus, dass ich hier, das mag der Stift hier nicht, vom Ablauf her so aus, dass ich anfangen werde mit allgemeinen Klassifikationssystemen für Lernsoftware, dass ich dann über die verschiedenen Schulen sozusagen von Theorien, die behavioristische, kognitivistische, konstruktivistische Schule und auch noch dieses Thema soziales Lernen einzeln reden werde und da jeweils Beispiele von Softwaresystemen dazu studieren. Und dieses Kapitel Lernmanagementsysteme, das kann man irgendwie vielleicht sogar zu 4.5 noch dazu rechnen, das werden wir dann, wenn wir dort sind, genauer sehen. Ich habe es eigentlich vor allem als einen eigenen Punkt hier aufgeführt, damit es sozusagen in der Gliederung sichtbar aufscheint, dass jemand, der durch die Gliederung durchschaut, vielleicht eine Stelle findet, an der das dann wirklich vorkommt. Ja, Klassifikationssysteme für Lernsoftware. Das ist nicht so einfach, solche Dinge zu klassifizieren. Zunächst mal muss man sich darüber im Klaren sein, dass überhaupt die Lernsituation zu klassifizieren schon mal bedeutet, dass wir es mit ganz furchtbar vielen Faktoren zu tun haben. Also dieses Modell hier, so ein Tetraeder, das ist ganz schön alt schon. 1979 auf Jenkins geht es zurück, wobei es an verschiedenen Stellen noch wieder anders zitiert wird. Also auch Mandl und Fischer haben eine Version davon gemacht, die immer wieder auf sie zurückgeführt wird. Das soll besagen, dass es mindestens vier ganz gravierende Einflussfaktoren fürs Lernen gibt, die sozusagen so einen Raum aufmachen, in dem das Lernen tatsächlich stattfindet. Und das ganz Wichtige dabei ist natürlich der oder die Lernende selber, mit allem dem, was damit reinkommt, also den Vorfertigkeiten, dem Wissen, ihrer Einstellung zu dem Ganzen und der Motivation, die jemand hat. Nur dann kann Lernen erfolgreich sein, wenn es von der Seite entsprechend unterstützt wird. Dann gibt es natürlich auch das Ziel, das wir haben wollen. Was wollen wir denn? Wollen wir ein Problem lösen? Wollen wir bloß irgendwas auswendig lernen? Wollen wir einen Transfer haben? Davon ist auch abhängig, was unser erfolgreiches Lernen überhaupt heißt. Und nur die anderen beiden Punkte hier, Lernmethoden und Lernmaterialien, die haben überhaupt irgendwas mit unserer Systemunterstützung zu tun. Das heißt, man muss das von vornherein so ein bisschen relativieren. Das habe ich auch schon ein paar Mal diskutiert, ob diese Medien, die Systeme tatsächlich ganz gravierend das Lernen verändern. Das ist immer noch so ein bisschen fraglich, weil es eben, wie gesagt, mindestens zwei andere Einflussfaktoren gibt, die ganz wesentlich sind. Und uns geht es natürlich jetzt vorwiegend, wie werden Lernmaterialien gestaltet? Wie schaut die Lernumgebung aus? Und damit verbunden ist, welche Aktivitäten hatten Lerner eigentlich? Und das bedeutet natürlich Lernmethoden und das bedeutet, welche Theorien des Lernens stehen darunter. Das heißt, so diese beiden Themen sind für uns natürlich die, die jetzt beim Lernsystemen relevant sind. Da haben schon verschiedene Leute in der Literatur versucht zu klassifizieren. Es gibt es ja auch schon sehr lange und dieser Hype, diese Welle des E-Learning ist ja auch schon ein bisschen her. Also das habe ich ja schon versucht zu erklären, dass das E-Learning eine Zeit lang, so bis um 2000 rum, in den 90er Jahren bis 2000, irgendwie als sehr modisch galt und dann 2000, 2001 sowas, so eine gewisse Enttäuschung eingetreten ist, die jetzt so langsam wieder aufgefangen wird, indem man merkt, dass man eigentlich diverse andere Dinge tut, die auch mit E-Learning letztlich bezeichnet werden können und die durchaus erfolgreich sind. Ja, und zu der Zeit, als E-Learning also das ganz große heiße Thema war, ist zum Beispiel dieses Buch geschrieben worden. Man sieht schon, wie angestaubt das ist. Eine Einführung mit Hypercard-Beispielen heißt das Buch. Hypercard ist was, das wahrscheinlich die meisten schon immer kennen und das auch nur noch ganz schwer zum Ausführen zu bringen ist. Ich habe leider auch meine Kopie dieser Software verloren und auf dem neuen Mac wird es auch schon immer laufen. Also das war das erste Hypermedia-System auf dem Macintosh, das durchaus für Lehr- und Lernsysteme eingesetzt worden ist. Ja, und der Glor hat einfach zunächst mal vier Kategorien von Systemen aufgestellt, womit man für die erste Orientierung eigentlich erstaunlich weit kommt. Also man muss sagen, wenn man jetzt eine kleine Version sozusagen von allem dem, was ich jetzt in der Vorlesung da macht, bloß zum in die Tasche stecken haben will, dann kommt man mit dem schon ziemlich weit. Drill-and-Practice-Systeme, die wir uns jetzt dann gleich genauer anschauen werden, korrespondieren zur Theorie des Behaviorismus. Intelligente und adaptive Tutorien korrespondieren zur Theorie des Kognitivismus. Lernspiele und Simulationen korrespondieren zur Theorie des Konstruktivismus. Und soziales Lernen war 1990 eigentlich ein Thema, das nur am Rande irgendwie diskutiert worden ist, das jedenfalls für Lehr- und Lernsysteme, auch weil dort einfach das vernetzte Arbeiten an Rechnern noch nicht so gut unterstützt war, kein richtiges Thema war. Aber immerhin, diese simple Einteilung Behaviorismus, Drill and Practice, Kognitivismus, Tutorials, Konstruktivismus, Spiele und Simulationen, also das ist so eine Formel, die man sich schon mal merken kann und die eigentlich schon recht weit trägt. Ich werde das allerdings jetzt noch deutlich differenzieren, aber ganz grob passt das schon. Ja? Medienhype, also auch der Institutionshype sozusagen, dass die eingesetzt worden sind. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der Hauptgrund ist, dass das Verhältnis von Aufwand zu Effekt sich als sehr zweifelhaft herausgestellt hat. Das heißt, dass sehr viel Aufwand notwendig ist, um Lernmaterialien zu produzieren, insbesondere die diesem Prinzip hier des Kognitivismus, also der intelligenten tutoriellen Systeme entsprechen, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, und dass der Effekt, der am Ende damit erzielt wird, vergleichsweise ziemlich schlecht ist. Das war einfach die Erfahrung in ganz vielen Studien- und Praxisprojekten, dass man zum Beispiel eine enorm hohe Dropout-Quote hat bei reinen elektronischen Kursen. Das ist sehr schwierig, die Leute da dafür zu motivieren. Das wird, glaube ich, im Laufe der Vorlesung dann auch so noch so ein bisschen klarer, sogar der heutigen. Gerade die Geschichte, dass das soziale Lernen eben gar keine Rolle spielt, ja, wenn man den Stand 1990 anschaut, das ist halt irgendwie vielleicht ein ganz gravierendes Problem, weil Menschen sich viel schwerer tun, das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung, sich irgendwo alleine ins Kämmerchen zu setzen mit, sei es einem Buch oder auch einem Computer, das ist eigentlich völlig egal, und damit so ganz alleine vor sich hin zu lernen. Ja, das kennen Sie ja, wird man dann nach einer gewissen Zeit nervös und will sich selber ablenken und macht wieder was anderes, während soziales Lernen einfach schon eine gewisse Motivation mit sich bringt. Und sei es, dass man jetzt zum Beispiel im Klassenzimmer ist, wie hier, und weiß, die nächsten anderthalb Stunden habe ich mir jetzt einfach dafür genommen und die anderen sind auch da und man versucht sozusagen gemeinsam diese Zeit jetzt irgendwie zu verbringen. Das ist ein sozialer Aspekt eigentlich. Und wenn Sie jetzt allein daheim sitzen und den Podcast anschauen, ist die Versuchung schon viel größer, wenn Sie dann Hunger kriegen oder müde werden, dann irgendwie in die Küche zu marschieren zum Beispiel. Das ist also, glaube ich, eines der Phänomene, was man gemerkt hat, dass diese Isolation der Lerner ein großes Problem ist. Das sehen wir aber dann auch noch ein bisschen mehr. Wenn man genauer hinschaut, was jetzt Interaktion mit solchen Systemen heißt, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, bloß zu sagen, es gibt diese drei, es gibt irgendwie Tutorien und auf der einen Seite noch was Einfacheres mit diesen Drill-and-Practice-Systemen, auf der anderen Seite was Komplizierteres mit der Simulation. Der Bodendorf hat 1990 schon mal ein ganzes Spektrum von Interaktionsmethoden aufgelistet, die eigentlich zu lesen ganz interessant sind, weil das zeigt doch, wie groß letztlich der Designraum ist, den ich habe, wenn ich jetzt Lernsysteme entwerfen will. Auch diese ganz traditionellen Lernsysteme. Das geht ja an bei so Hilfesystemen, die einem vielleicht bloß einen Hinweis geben, wie so ein Tooltip oder so, bloß sagt, dieser Knopf hat diese und jene Funktion. Also ein ganz einfaches Hilfesystem oder auch ein Hilfesystem, das ich abfragen kann, wenn ich sage, ich habe ein Stichwort, ich will jetzt eine bestimmte Funktion haben, fragt das ab. Das ist kein richtiger Lernprozess, aber letztlich ist es so, dass wenn ich das oft genug benutze, werde ich mir wahrscheinlich das entsprechende Wissen eben auch aneignen und das dann nicht immer aufrufen. Ein Tutor ist also ein System, das einem sozusagen hilft, was zu lernen. Das kann ja auch mehr aktiv sein oder mehr passiv. Das heißt, es kann einen ganz streng bei der Hand nehmen und Schritt für Schritt Dinge durchführen. Oder es kann relativ passiv sein und sich im Hintergrund halten. Ich mache selber irgendwelche Dinge und wenn ich dann zum Beispiel einen Fehler mache, dann kommt der Tutor ins Spiel und versucht mir zu helfen. Das heißt, es sind ganz verschiedene Lernstile, die letztlich da dahinter stehen. Training heißt natürlich, dass ich einfach was immer wieder übe und dann hoffentlich im Laufe der Zeit besser kann, immer weniger Fehler mache. Simulation heißt, dass ich in der Umgebung was selber finde, was versucht rauszufinden, zu entdecken. Spiel ist sowas Ähnliches, wobei da vielleicht das Rausfinden in den Hintergrund gerät, im Vergleich zu zunächst mal einer unterhaltenden Funktion, wo das Rausfinden dann sozusagen unter der Hand passiert, während die Simulation natürlich auch einen Spielcharakter hat, aber eben sozusagen ernsthafter ist. Also da ist eigentlich zwischen Simulation und Spiel so ein Spektrum da, wo man einen Schwerpunkt verschieben kann. Probleme zu lösen heißt wirklich, das hat ein bisschen vielleicht mit der Simulation zu tun. Ich sitze da und habe ein großes Problem, muss zuerst mal überhaupt eine Strategie entwickeln, wie ich das anfangen kann. Es ist wieder eine ganz andere Art, mit dem System umzugehen. Und was gerade eine große Tradition in den ersten Lern-Lernsystemen hatte, weil einfach Dialogsysteme zu bauen, hängt schlicht und ergreifend auch mit den Möglichkeiten der Interfaces zusammen. Dass man gesagt hat, man versucht sozusagen einen sprachlichen Dialog mit dem möglichst natürlich sprachlichen Dialog mit dem Lernenden zu führen und hat es dann gleich sokratisches Lernen genannt, also Lernen im Dialog, was vielleicht ein bisschen hochgestochen ist insgesamt. Aber man sieht schon, dass zunächst mal das ein riesen Raum ist, in dem ich meine Interaktionstechniken anordnen kann. Und das ist auch ein bisschen unsystematisch ist eigentlich die Liste. Das sind alles interessante Punkte, aber man hat irgendwie keine richtige Vorstellung, wie man die anordnen soll. So ein bisschen geht es vielleicht schon von eher passiv hin zu eher interaktiv, stärker interaktiv ist so ein bisschen Interaktionsskala. Aber um da so ein bisschen mehr Überblick reinzubekommen und vielleicht auch ein Schema zu bekommen, das einem hilft, Dinge, so eine Landkarte zu entwerfen, wo man Dinge anordnen kann, hat auch dieser Herr Bodendorf 1990 ein ganz brauchbares Schema entworfen, das einem so ein bisschen hilft, wenigstens diese Welt zu sortieren. Es gibt ganz viele so Kriterienschemata, viele von denen helfen nicht wirklich viel, aber ich glaube, das ist ganz übersichtlich. Das sind nämlich zwei Dimensionen. Und die haben was mit Flexibilität zum gewissen Grad zu tun. In der einen Dimension nach oben geht es darum, wie weit das System in der Lage ist, sich anzupassen an die aktuelle Situation. Also ob das System rein statisch ist oder sich dynamisch an die aktuelle Situation des Lernprozesses anpasst. Ganz einfach bei einer passiven Hilfe hin zu einer aktiven Hilfe. Eine passive Hilfe ist einfach eine Sammlung von statischen Informationen, wie diese Man-Pages in Unix oder so. Und eine aktive Hilfe ist ein System, das einem in der konkreten Situation, die man jetzt gerade macht, möglichst darauf abgestimmt den entscheidenden Hinweis geben will. Das ist natürlich viel, viel anpassungsfähiger und ein System, das sich viel, viel mehr sozusagen der aktuellen Situation widmet. Und damit kann man sagen, ist auf einer anderen, auf der Skala, auf einer ganz anderen Position. Und auf der anderen Dimension, horizontal, haben wir den Lernenden selber oder die Lernende. Da geht es also darum, wie stark ist die Initiative? Kann ich mich einfach sozusagen von dem System berieseln lassen oder durchführen lassen oder muss ich selber Entscheidungen treffen? Wie stark ist der Grad, wo ich selber Entscheidungen treffen muss? Das ist in Lernendeninitiative da beschrieben. Und damit kriegt man so eine Fläche, wo man sagen kann, zum Beispiel passive Hilfe ist was. Ja, da muss ich nicht viel dazu tun und das System passt sich auch nicht an. Das ist einfach zunächst mal in einer ganz einfachen Art und Weise da. Während zum Beispiel kollaboratives Lernen oder so eine Mikrowelt heißt, dass ich eigentlich selbsttätig agieren muss und dass ich aber auch ein System brauche, das sich an die Situation dauernd anpasst und dass es eigentlich keine statische Vorplanung dessen gibt, was das System in einer bestimmten Situation tut, wenn es immer wieder neu ausgerechnet wird. Und dann gibt es da natürlich noch eine Menge andere Sachen dazwischen. Das ist auch bei weitem nicht vollständig. Ich möchte jetzt auch diese Folie jetzt nicht so komplett durchgehen, sondern was ich jetzt im Weiteren machen werde, ich werde in den Kapiteln zu den einzelnen Lerntheorien jeweils nochmal kurz versuchen zu wiederholen, was wissen wir denn über diesen Lernstil sozusagen, über dieses Verständnis des Lernens. Werde versuchen auch nochmal zu sagen, was gibt es denn vielleicht noch für Unterkategorien, die jetzt in diesem speziellen Lernstil eine Rolle spielen, der speziellen Lerntheorie eine Rolle spielen. Und werde dann konkrete Beispiele angeben für typische Systeme, die dort eben nach dieser Theorie konstruiert sind. Und dann für jedes dieser vier Kapitel versuchen, das auf diesem zweidimensionalen Schema nochmal so ein bisschen darzustellen, wo sind diese Systeme, um auch zu sehen, sozusagen, wo auf der Fläche sich jetzt diese vier Theorien letztlich verorten. Das kann man schon so ein bisschen sehen, dass die an verschiedenen Stellen sind. Ja, also fangen wir an mit den behavioristisch orientierten Systemen. Also das, wie versprochen, so eine kleine Erinnerung, wenn man das zusammenfassen will, was wir uns da alles angeschaut haben, war wohl derjenige, der die Theorie am besten zur Blüte gebracht hat, der Herr Skinner. Und der hat zwei verschiedene Arten von Konditionierung beschrieben, nämlich diese Typ-S-Konditionierung, die so wie Pavlovsche Hunde im Prinzip funktioniert. Das heißt, ich habe ein reines Reiz-Reaktionsschema und ich lerne eine bestimmte Reaktion auf einen bestimmten Reiz. Was heißt, dass ich zunächst mal irgendwas anderes vielleicht dazu tun muss, um diese Reaktion hervorzurufen, plus den Reiz, den ich lernen will, und im Laufe der Zeit kann ich dann auf diesen Reiz mit einer bestimmten Reaktion reagieren. Vielleicht wesentlicher fürs Lernen ist das, was der Skinner sozusagen neu erfunden hat, nämlich diese operante Konditionierung. Das heißt, ich habe kein Reizreaktionsschema, sondern ich warte darauf, welche Reaktionen auftreten. Und wenn die erwartete, die Reaktion, die ich gerne habe, erscheint, dann passiert dieses sogenannte Reinforcement, also eine Verstärkung, also eine Belohnung auf gut Deutsch. Kann auch, haben wir schon gesagt, eine negative Reinforcement sein, wenn es die falsche Reaktion ist, was aber nicht so gut funktioniert. Besser ist es eigentlich, wenn laut Skinner, wenn wir nicht die richtige Antwort haben, sozusagen nicht das richtige Verhalten, einfach nichts zu tun. Ja, auf der Basis kann man natürlich Lernumgebungen bauen. Jetzt kann man sich fragen, was heißt Typ-S-Konditionierung in Lernsystemen? Also so richtig wie die Pavlovschen Hunde fühlen wir uns natürlich nicht gerne, wenn wir vor einem System sitzen. Es gibt es in dem Sinn auch nicht so ganz echt, aber es gibt natürlich schon so Effekte, die haben wir vorher auch gesehen, bei ganz einfachen Systemen, wo ich sozusagen einfach versuche, einen ganz einfachen Zusammenhang zwischen einem Reiz und einer Reaktion zu lernen. Also wenn man sich zum Beispiel so ein Hilfesystem anschaut oder so einen Assistenten, der einem die Bedienung von einem System in Begleitung erläutert, da ist es so, dass ich am Anfang einfach mehr Informationen habe und weiß ziemlich genau, was jetzt diese Information bedeutet und deswegen mir sehr gut vorstellen kann, was die entsprechende Reaktion ist. Das heißt, ich kriege zum Beispiel Erläuterungen, was ein bestimmter Menüpunkt tut. Ich kriege solche Tooltips zum Beispiel angezeigt. Ich habe volle Menüpunktnamen, während ich vielleicht, wenn ich später effektiv damit arbeite, bloß noch mit Tastaturkürzeln arbeiten will. Das heißt, das System hilft mir dann, erklärt mir dazu, was ist denn der notwendige Input, zum Beispiel ein bestimmtes Tastaturkürzel. Und irgendwann habe ich dann sozusagen diese Verbindung mal gelernt, habe jederzeit auch die Möglichkeit, auf das Hilfesystem zurückzufallen, wenn es wieder vergessen werden sollte. Und das Hilfesystem hat aber dann keine Funktion mehr. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dieser Typ-S-Konditionierung, wo man sozusagen eine bestimmte automatisierte Handlung sozusagen lernt. Wo es noch schon stärker noch in Typ-S-Konditionierung geht, ist, wenn man zum Beispiel eine bestimmte prozedurale Technik lernt. Also zum Beispiel ein neues Zeigegerät lernt, eine Eingabetechnik, zum Beispiel eine Gesteneingabe, wo es durchaus sein kann, dass man am Anfang eben ein System hat, das einem wirklich explizit sagt, du musst jetzt dieses und jenes tun, um das und das zu erreichen, zum Beispiel mit zwei Fingern zu scrollen oder mit so eine Spreizgeste zu vergrößern, zu verkleinern, diese Dinge, die wir zum Beispiel jetzt heutzutage fast alle gelernt haben. Das muss man aber zuerst mal irgendwie trainieren, darauf hingewiesen werden. Und auch da ist es so, irgendwann mal hat man das gelernt und braucht es nicht mehr. Und da sind ja durchaus auch Geschicklichkeitselemente dabei. Also zum Beispiel gibt es Situationen, in denen wirklich ein neues Eingabegerät verwendet wird. Ich kann mich erinnern, als die ersten Benutzer eine Maus erst einmal in der Hand hatten, da gab es wirklich Trainingsanwendungen, mit denen man irgendwelche Punkte mit der Maus anzielen musste und dann den Knopf drücken, weil man zunächst mal die Koordination gar nicht so richtig hatte, mit der Maus umzugehen. Das ist interessant, dass das inzwischen, weil die Mäuse besser sind und weil die Leute durch die Bank daran gewöhnt sind von klein auf, irgendwie kaum mehr notwendig ist, das richtig zu lernen. Ja, aber wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, das ist ja das, was interessanter ist, nämlich dieses verstärkende Lernen, Typ-R-Konditionierung, dann braucht man also dieses Reinforcement, also diese Verstärker. Und das war ja einfach bei der Ratte, die haben irgendwas zum Fressen vorgeworfen, dann freut sich die. Das ist jetzt bei den Menschen schwieriger, eine E-Learning-Anwendung. Tatsächlich gibt es Systeme, also werden gegen Ende der Vorlesung werde ich so ein bisschen zur Abrundung nochmal einen historischen Überblick machen. Es gab tatsächlich Systeme, die irgendwie Bonbons ausgeworfen haben, wenn man irgendwie eine Situation erfolgreich bewältigt hat. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber letztlich will man schon irgendwas machen, was dem Lernenden ein gutes Gefühl gibt. Ich habe jetzt was richtig gemacht. Und das sehen Sie dann bei vielen dieser Anwendungen, dass dann Musik gespielt wird, eine Fanfare oder dass irgendeine Figur kommt und einen symbolischen Blumenstrauß hinhält oder was auch immer. Was zunächst mal vielleicht nett ist, was aber natürlich vorwiegend Kinder anspricht, sich auch schnell abnutzt. Also für Erwachsene ist sowas relativ schwierig zu realisieren. Das heißt, das Einzige, was man für Erwachsene so richtig vernünftigerweise eigentlich machen kann, ist irgendwie ein Feedback zu geben, wie gut der Betreffende war. Also zu sagen, du hast jetzt 98 von 100% erreicht. Du darfst dich einen Experten nennen in dem Gebiet oder sowas. Das ist zunächst vermittelt auch ein gutes Gefühl für Erwachsene und insbesondere, wenn man jetzt eben in dieser anonymen, in die isolierten Situation ist, mit dem System arbeitet und dann vielleicht gesagt kriegt, okay, ich bin jetzt Experte in dem und dem, dann kann es auch helfen, sozusagen das Selbstvertrauen ein bisschen zu stärken und ist tatsächlich eine positive Erfahrung. Eine andere Möglichkeit ist wirklich externe Bonbons kann man zwar nicht so gut ausgeben, aber irgendwelche externen Verstärker zu benutzen, also wirklich einen Gutschein auszugeben, zum Beispiel mit dem man irgendwie ein Buch billiger kriegt, einen Zugangscode, mit dem man einen fortführenden Kurs buchen kann, der sonst vielleicht Geld kostet, bis dahin, dass man wirklich eben irgendwie was rausgibt, was dann letztlich in Geld umtauschbar ist oder in den realen Preis. Wäre auch vorstellbar, dass man sich sowas wirklich verdienen kann. Ja, was gibt es denn da für Arten von behavioristischen Systemen, die alle letztlich natürlich darauf basieren? Es gibt irgendwie eine Fragesituation, der Nutzer muss irgendwie eine Antwort geben und es gibt dann eine Verstärkung oder auch nicht. Das Einfachste ist bei einem Test, da ist das System stur, fragt einen einfach eins nach dem anderen, hat eine fixe Reihenfolge. Oft ist es nur Multiple Choice oder ich kann vielleicht auch grafisch irgendwie was machen, zum Beispiel Sachen in eine Reihenfolge ziehen oder so, was letztlich aber auch irgendwie bloß aus einem begrenzten Raum von Möglichkeiten, vom ganz kleinen endlichen Raum eine Auswahl bedeutet. Und ich habe so einen Reinforcer, der meistens so funktioniert, dass ich irgendwie Punktezahlen ausrechne oder zum Beispiel eben, wie schon gesagt, Zulassung zu einem Kurs oder sowas. Also das wäre so ein Beispiel, findet man überall im Netz, also ist jetzt rein zufällig ausgewählt. Aber jede von diesen Online-Medien versucht zum Teil seine Interaktivität sozusagen dadurch zu pflegen, dass sie ab und zu mal so Tests einbauen. Also irgendeine Frage über irgendwas Exotisches, in dem Fall Lead Speech, wovon vielleicht die meisten noch nicht so viel gehört haben. Und dann können sie das. Und dann werden jetzt irgendwelche Fragen gestellt, eine nach dem anderen, eine nach der anderen. Hier zum Beispiel vier verschiedene Alternativen angeboten. Und dann kann ich eine raussuchen und dann kriege ich in dem Fall auch noch die Bestätigung, hier durch den Fettdruck. Aha, das ist also die richtige Antwort gewesen, dass eben in dem Fall war die Alternative eben Buchstaben durch ähnlich aussehende Zeichenkombinationen ersetzt werden oder ob es was ganz anderes ist, wie zum Beispiel dass Buchstaben in Zahlen umkodiert werden nach einer bestimmten Reihenfolge. Ja, und wenn man dann fertig ist, dann heißt es irgendwie, hurra, Sie haben also jetzt 8 von 9 möglichen Punkten erreicht, man wird irgendwie gelobt. Das ist also so ein typischer Test, der völlig statisch ist und der aber natürlich ganz klar in das Kapitel E-Learning reingehört, der einem auch sozusagen in manchen Fällen den Zugang zu irgendwelchen anderen Kursen oder sowas ermöglichen kann, die so gebaut sind und was heutzutage tatsächlich im Alltag fest verankert ist. Keine große Theorie natürlich dahinter, aber immerhin. Interessanter wird es, wenn man jetzt wirklich nicht bloß testen will, ob jemand was verstanden hat, sondern in das Üben rein will und in die Verfertigung sozusagen, Konstruktion des Wissens. Und da spielen eben diese Drill-and-Practice-Systeme eine Rolle. Ich habe mich bemüht, immer irgendwelche Beispiele zu finden, die auch tatsächlich heute noch online sind. Also diese URL, wenn Sie die benutzen, Science-wide eine Edu-SVB, das ist ein Drill-and-Practice-System, das zumindest die letzten Tage noch funktioniert hat, wo es um ganz elementare Dinge aus der Mathematik bzw. Physik geht, um solche Fragen zum Beispiel, wenn ich Messwerte habe, auf was kann ich mich da verlassen, wenn ich rechne, wie kann ich runden und solche Dinge. Und der Abschnitt, den ich jetzt gerade habe, sind also die signifikanten Ziffern von einer Zahl. Und da wird eben ein Beispiel nach dem anderen einfach gegeben. Das ist ein bisschen ein komisches Layout, muss man auch sehen, weil die Frage da unten steht und das Interface da oben und so, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Determine the number of significant figures in 7000. Und dann kann ich hier eben was eintippen und sagen, zum Beispiel 4 oder 1, kommt drauf an, was ich da mache. Wenn ich 1 machen würde, würde einfach bloß sagen, okay, und das nächste Beispiel mir anbieten. Wenn ich 4 angebe, dann passiert gar nichts. Ich kann es einfach nochmal probieren. Und da steht auch was, wenn ich das dreimal falsch gemacht habe, dann darf ich den Show Answer, das war glaube ich grau, Show Answer Knopf drücken oder er tut jedenfalls nichts. Und wenn ich dreimal falsch geantwortet habe, dann kann ich mir das Show Answer zeigen, dann zählt es aber auch nicht mehr richtig. Und dann wird hier erklärt, das kommt also jetzt bloß, weil ich eben dreimal hintereinander was Falsches eingegeben habe, kommt hier diese Erklärung, dass das eben, wie in dem Fall, die signifikanten Ziffern zählen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, es ist halt eine, weil die hinteren drei nicht dazu zählen, die Nullen. Und dann habe ich hoffentlich was gelernt, kann wieder weiter in meinem Programm fortfahren, immer wieder ein neues Problem geben lassen, dann kriege ich also dauernd neue Zahlen, mal Kommazahlen, mal ganze Zahlen und kann eben Schritt für Schritt immer wieder die Zahl der signifikanten Ziffern eingeben und hoffentlich im Laufe der Zeit den Anteil der erfolgreichen Experimente sozusagen erhöhen. Es ist so ein typisches Drill-and-Practice-System, wo ich mir einfach davor setze und schlicht und ergreifend damit so lange übe, bis ich hoffentlich 100% Erfolgsquote habe. Und wenn da werden auch immer wieder recht schwierige Aufgaben gestellt. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass man eben alle Fälle, die es da gibt, im Zweifelsfall, indem man halt diese Antwortfunktion benutzt, eben verstanden hat hoffentlich. Also das ist ein ganz, ganz klassisches Drill-and-Practice-System. Das Entscheidende ist vielleicht dabei, dieser Punkt hier nochmal ein bisschen rausvergrößert. Also was ist meine Eingabe? Ich kann eigentlich bloß sagen, überprüfe meine Antwort, gib mir eine neue Aufgabe und gegebenenfalls, wenn ich ein paar Mal falsch gelegen bin, zeig mir die Antwort. Und es wird mir auch immer angezeigt, ob mein letztes Ergebnis korrekt oder nicht war. Das ist natürlich so eine Frage, was mache ich da? Ja? Ja, es sind mehrere Dinge, die anders sind. Das erste ist, ich kann das beliebig lang spielen. Also es wird mir immer wieder ein neues Beispiel generiert, also im Zweifelsfall mit einem Zufallsgenerator. Und ich kann so lange spielen, bis ich es verstanden habe. Während das andere 10 Aufgaben hat und danach werden die Punkte festgelegt. Das heißt, der Unterschied zwischen ich lerne selber oder ich sitze in der Prüfung. Mit dem Test muss ich es einfach wirklich, wirklich abarbeiten. Und bei dem Test ist, denke ich, noch viel naheliegender, dass man oft auch nicht sagt, was die richtige Lösung war, sondern einfach weitermachen lässt und am Schluss sagt, jetzt war es das Ergebnis. Sie haben insofern schon recht, dass dieser Leadspeak-Test, den ich da habe, so ein bisschen an der Kippe ist schon, weil der vielleicht auch nebenher versucht zu erklären, was das ist. Ja? Also insofern ist die Grenze schon ein bisschen verwischt, das ist schon wahr. Aber man kann sich natürlich Tests vorstellen, die noch ein Stück strikter sind als das Beispiel von vorher, die wirklich bloß abfragen. Also zum Beispiel auch hierzu, wenn man dann so einen Abschlusstest macht, 10 Aufgaben und danach gibt es die Note. Fertig. Das ist dann wirklich ein strikter Test. Ja, also die spannende Frage ist hier, wie gehen wir denn mit dem sozusagen mit dem Benutzer um? Erstens mal, wie viel erlauben wir ihm, dass er machen kann? Kann er zum Beispiel einfach sagen, nee, die Frage gefällt mir nicht, ich will eine neue, das also überspringen? Kann er vielleicht in ein ganz neues Thema springen? Kann er sagen, ich breche das Ganze jetzt mal ab? Das hängt ihm davon ab. Bei Drill in Practice kann es sehr wohl guten Sinn machen, beim Test wird man das natürlich überhaupt nicht haben. Layout ist natürlich auch ein Spielraum, den ich habe, da will ich jetzt nicht weiter drüber eingehen, da haben wir später noch viel. Das Spannendste ist, wie man mit Antworten umgeht. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Varianten, die man sich bewusst machen muss. Insbesondere, wenn eine falsche Antwort kommt. Ich kann entweder überhaupt nichts machen, noch nicht mal vielleicht sagen, dass es falsch war, sondern einfach bloß das nächste Problem präsentieren oder die Möglichkeit geben, dass das nächste Problem abgerufen wird. Das wäre eigentlich die Lösung, die ganz strikt nach dem Skinnerschen Prinzip funktioniert. Dass ich ein fehlerhaftes Verhalten durch Extinction sozusagen behandeln will, da kommt einfach, passiert gar keine Reaktion, vor allem keine Belohnung und dann wird es irgendwann schon aufhören. Eine Variante, die das so ein Stückchen schon aufweicht, ist zu sagen, das war falsch. Neues Problem. Also das ist, geht eigentlich von der reinen Skinner-Theorie schon so ein kleines bisschen weg, weil man sozusagen auch ein negatives Reinforcement in dem hat, wenn man sagt, jetzt irgendwie, du hast was falsch gemacht. Wenn man noch ein Stück weiter geht, wie man es da vorher gesehen hat, dass die richtige Lösung gezeigt wird, das kann natürlich fürs Lernen helfen, nimmt dem Benutzer natürlich auch seine Eigeninitiative so ein bisschen weg, weil also wenn man das gleich machen kann, dann macht das natürlich jeder zuerst mal, dann ist also keine richtige Aktivität mehr da. Das heißt, es ist nur in ganz wenigen Fällen wirklich vorstellbar, dass das sinnvoll ist. Kann man sich vielleicht schon auch vorstellen, aber da sollte man vorsichtig mit sein. Die alternative Idee, die wir im Programm hatten, das macht schon mehr Sinn, dass man nämlich sagt, der Benutzer muss sich anstrengen eine gewisse Zeit und wenn er merkt, das haut nicht hin, dann kriegt er die Möglichkeit, die richtige Lösung zu sehen. Das wird keiner so aus reiner Langeweile bloß immer machen, sondern er wird es wirklich dann, bloß um seine Zeit zu sparen, wird er wahrscheinlich auch versuchen, zuerst mal das Richtige zu geben. Wobei wir damit aber schon so ein Stückchen eigentlich von der behavioristischen Lehre uns anfangen wegzubewegen, sondern adaptiv schon so etwas auf den Benutzer eingehen. Das System wird ja schon vergleichsweise flexibel. Eine ähnliche Alternative, die auch sehr weit verbreitet ist, sind sogenannte verzweigte Programme. Kommt gleich auf der nächsten Folie. Und ich möchte auch nochmal sagen, bei richtigen Antworten gibt es natürlich auch noch mögliche Designalternativen. Zum Beispiel eine zusätzliche Erläuterung zu geben oder nicht. Ich kann einfach nur sagen, okay, prima. Oder ich kann erklären, dass das aus dem und dem Grund die richtige Antwort war. Wobei auch wieder zusätzliche Erläuterungen zu geben eben heißt, wir gehen von dem reinen behavioristischen Schema weg und schon in die Richtung dessen, dass wir die Bildung von Schemata, von Verallgemeinerungen im Verstand des Benutzers sozusagen adressieren, also gehen in die Richtung von Kognitivismus. Ja, lineare und verzweigte Programme, ich habe was versprochen, dass ich was für Verzweigungen noch sage. Also ein ganz strikter, reaktionszentrierter Ansatz à la Skinner funktioniert einfach so, es ist eine strikte lineare Reihenfolge, es gibt keine Möglichkeit davon abzuweichen, es gibt Feedback nur bei korrekten Antworten und wenn die Antwort falsch ist, nächste Frage. Und das ist auch durchaus mit einem Namen verbunden, der sogenannte reizzentrierte Ansatz von Crowder, was aber nichts besonders Kompliziertes ist. Es ist eine Variante davon, wo ich bei negativen Antworten eben Feedback gebe, dass da was falsch war und den Benutzer sozusagen zurückwerfe mit solchen Rückkopplungsschleifen. Übrigens müsste auf den Folien, die sich ausgedruckt haben im Netz, sind hier noch ein Pfeil sein, den habe ich gerade vorher nochmal rausgenommen, zwischen 4 und 5. Weil man das vielleicht ohne den Pfeil noch ein bisschen einleuchtender vorkommt. Ist auch nicht ganz falsch, den da zu haben, aber so sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Ich gehe linear durch und hier ist eine Stelle, wo ich richtig oder falsch antworte und das wirklich einen Unterschied ausmacht, wo es vielleicht auch eine entscheidende Frage fürs Verständnis ist. Wenn ich positiv antworte, dann kriege ich irgendwie eine Belobigung und kann in den Schritt 5 weitergehen. Wenn ich negativ antworte oder wenn ich eine falsche Antwort gebe, dann wird mir erklärt, dass das nicht in Ordnung war, vielleicht noch zusätzliche Hinweise gegeben und ich falle in irgendeiner Form wieder zurück, vielleicht sogar zur genau gleichen Frage und soll die wieder lösen. Und das war dem Crowder war wirklich die Idee, dass man sozusagen solche Schleifen macht, wo man wieder zurückgeht. Man gibt einfach zusätzliche Informationen und sagt so, jetzt probier es nochmal. Try again gibt es sehr häufig in solchen Systemen. Also sehr einfach, aber eine gewisse Art auch schon sozusagen der Anpassung. Dem Benutzer wird eben die Möglichkeit gegeben, sich da verschiedene Versuche zu gönnen. Hat natürlich die Gefahr, wie das so immer bei diesen Schleifen ist, dass man dann irgendwann mal nicht mehr rauskommt. Deswegen ist dieser Pfeil von 4 nach 5 wahrscheinlich da gewesen, weil man eben irgendwann mal vielleicht sagen wir, jetzt reicht's, ich will einfach weitergehen. Ich kriege die Lösung nicht raus oder so. Aber das könnte auch darüber gehen, dass man eben sich dann zum Beispiel die richtige Lösung zeigen lassen kann. Na gut, so richtig kompliziert ist das alles nicht, aber das ist das, was viele Leute auch zunächst mal unter E-Learning verstanden haben, wo man gleich sieht, dass das natürlich nur für bestimmte einfache Anwendungszwecke sinnvoll ist, also zum Beispiel Faktenwissen wirklich zu lernen, Vokabeln zu lernen, so eine Regel zu lernen, was sind die signifikanten Ziffern, vielleicht auch komplexere Sachen zum Teil schon zu lernen, einfache Rechenaufgaben oder so. Dafür kann man schon ganz gut benutzen. Aber spätestens, wenn jemand eben sozusagen da stecken bleibt, immer bloß falsche Antworten gibt, dann ist er wahrscheinlich irgendwann mal frustriert, versteht nicht, was er jetzt eigentlich falsch macht und gibt auf. Wenn man das einordnen will, dann haben wir sozusagen grob gesagt in diesem Diagramm Anpassungsfähigkeit, Initiative, alles so in der linken unteren Ecke. Also wenig Initiative des Lernenden. Die kann Schritt für Schritt schon gesteigert werden, bis ganz hoch vielleicht nicht, aber der Lernende kann natürlich bei entsprechend aufgeweichten behavioristischen Systemen eben viel selber steuern. Und das System kann mehr oder minder gut sich anpassen. Aber insgesamt die Situation sozusagen, dass wir beides sehr hoch schrauben, das kommt eigentlich nicht wirklich vor. Und reinrechnen wird man eben so Hilfesysteme, so reine Trainingsanwendungen, wo ich irgendwas ausprobieren muss, wie ich eine Maus bediene oder so. Die Drill-and-Practice-Systeme, die gerade angeschaut haben, die Tests, versucht so ein bisschen auch auf dieser Fläche anzuordnen. Okay, die sind ja nicht so furchtbar kompliziert. Jetzt haben wir uns mit kognitivistisch orientierten Systemen befasst. Literatur ist übrigens beim zweiten, habe ich jetzt keinen eigene Angabe gemacht, da steht auch ein bisschen was in diesem Buch von Schulmeister drin. Also dieses Buch gibt einen ganz guten Überblick über diese Sachen, wenn man was nachlesen will. Ja, was war das bei einem kognitivistisch orientierten Lernen? Da gab es diese sogenannten individuellen Schemata. Das heißt, ich bilde mir Konzepte und ich muss deswegen Aufgaben stellen, die für jeden individuellen Lerner an sein oder ihr Vorwissen anknüpfen, aber darüber rausgehen. Das heißt, ich muss eine Aufgabe machen, die derjenige versteht, die aber zunächst mal eine Herausforderung ist. Und ich muss, wenn dann neue Schemata gebildet werden, das heißt, wenn jemand glaubt, die Lösungsidee zu haben, muss ich das überprüfen, indem ich weitere, andere, verwandte Aufgaben stelle und man schaut, ob die Verallgemeinerung, die da gebildet ist, die richtige ist. Das ist so die Grundidee dabei. Das heißt, ich brauche für den Lernenden eine individuell abgestimmte Rückmeldung. Das muss genau sozusagen auf seine Situation angepasst sein, idealerweise. Das ist das, was ein Lehrer auch machen würde. Der weiß, was der betreffende Schüler eben an Vorkenntnissen hat, was seine typischen häufigen Fehler sind. Und dementsprechend sagt er, jetzt pass mal, vielleicht sogar schon vorher, pass mal auf, du hast irgendwie immer nicht vollständig gekürzt, sondern bloß teilweise, achte jetzt mal darauf auf, dass du den Bruch vollständig kürzt oder sowas. Und es muss natürlich, wenn jetzt ein Fehler passiert, eine Assistenz da sein. Also ein menschlicher Lehrer wird, wenn ein Schüler mit dem 1:1 zusammenarbeitet und der Schüler macht irgendeinen Fehler, wird er versuchen herauszufinden, also der gibt eine falsche Antwort, wird er versuchen herauszufinden, was hat sich denn eigentlich dabei gedacht. Irgendwas hat er sich ja wahrscheinlich gedacht, vermutlich irgendein falsches Konzept gebildet. Kann ich das falsche Konzept erkennen und erklären? Und da sieht man schon, dass das durch Systeme zu unterstützen natürlich anspruchsvoll ist. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Das heißt, wir wollen Systeme bauen, die das Informationsangebot immer an die aktuelle Situation, den Wissensstand, den Abarbeitungsstand anpassen und die wirklich so eine Assistenzfunktion auch enthalten. Das ist, wie man vorher schon gesehen hat, in der allereinfachsten Form möglich, auch mit so reinen behavioristischen Systemen schon, wo man sagt, also wenn du jetzt eine bestimmte Frage nicht verstanden hast, dann kriegst du sie wiederholt vorgelegt. Und es ist auch so, dass das Interaktionsprinzip mit diesen Frames sozusagen eine Frage, wo ich eine Antwort geben muss und dann kommt die nächste Frage, das ist zunächst mal, zumindest historisch bei den ersten Systemen, gleich gewesen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen zu komplexeren Interfaces hin entwickelt. Aber die Grundidee ist schon immer noch, es wird eine Frage gestellt, eine Antwort gegeben. Und der Begriff, der stand vorher schon mal auf einer Folie, ganz kurz erklärt, dieses ITS, den man da kennen muss, das sind diese sogenannten intelligenten tutoriellen Systeme, Intelligent Tutoring Systems, praktischerweise die gleiche Abkürzung auf Deutsch und Englisch. Das ist eine ganze Klasse von Systemen, in die sehr viel Energie geflossen ist, die in den speziellen, den 90er Jahren auf einen richtig hohen Reifegrad eigentlich auch entwickelt wurden, wo es ganze Konferenzen drüber gab und gibt. So ein bisschen hat das nachgelassen. Also so in den 80ern ist die Implementierungswelle losgegangen, in den 90ern war es dann sozusagen richtig in der Anwendung schon. Das Ganze hat einen ganz wichtigen Aspekt dabei, es hängt nämlich eng mit der sogenannten Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz zusammen. Weil man natürlich gesagt hat, irgendwie habe ich ja doch komplexe Aufgaben, Problemlösungen, die da präsentiert werden müssen, Schemata, Konzepte. Und dafür ist doch die künstliche Intelligenz da. Das heißt, viele der ersten Systeme, die man da gefunden hat oder die man gebaut hat, die sind im Umfeld von der Informatik oder der künstlichen Intelligenz zu sehen. Die schauen für uns heutzutage manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich aus, deswegen, weil insbesondere zum Beispiel die Sprache Lisp eine große Rolle spielt, die vielleicht der eine oder andere schon gar nicht mehr kennt, was so eine der ersten Sprachen war, mit denen man rein symbolische Datenverarbeitung betrieben hat, also nicht mit Zahlen rechnet oder Strings, sondern von vornherein mit Datenstrukturen, die Bäume und ähnliches sind. Die Programme sind Bäume, die Daten sind Bäume. Und es ist kein Problem, dass das Programm Daten ausrechnet, die in sich selber einbaut, sich selber modifizieren kann, war eine der Grundideen bei Lisp zum Beispiel, womit man versucht hat, künstliche Intelligenz zu realisieren. Ein zweites System, das vielleicht schon mehr kennen, das auch an vielen Stellen eine Rolle spielt, ist Prolog und verwandte Systeme, also Regelsysteme, aus denen man Schlussfolgerungen ziehen kann. Also mit solchen Technologien hat man versucht, diese Systeme so intelligent wie möglich zu machen, dass sie verstehen quasi, was der Benutzer, der Lernende da macht. Die Grundidee ist, das Wissen wird irgendwie repräsentiert, um das es geht. Ich habe gleich noch ein genaueres Bild dazu. Wir modellieren sozusagen den aktuellen Zustand unseres Lerners, unseres Lernenden und schreiben das sozusagen irgendwo in der Datenstruktur fest, was hat er bis jetzt verstanden. Und wir passen uns an den Lernenden an. Und es ist so eine Mixed Initiative, das heißt, es ist nicht so, dass das System ganz strikt alles vorgibt, sondern der Lernende hat meistens mehrere Optionen, kann sich was genauer erklären lassen, kann irgendwie selber zurückgehen, ist also viel mehr Selbststeuerung dabei. Da gibt es verschiedene Varianten auch wieder, wie das laufen kann von der Interaktion her. Das kann also ein reines Frage-Antwort-Spiel sein. Es kann so ein Coaching sein, das heißt, ich arbeite mit dem System und irgendwann kenne ich mich nicht mehr aus und kann das System fragen. Ich kann durch eine Aktivität durchgeführt werden von dem System, indem ich irgendwas mache, zum Beispiel ein Software-System bediene und das System hilft mir und sagt, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das. Ich kann mit dem System einfach mal arbeiten und kriege dann irgendwie gelegentlich Hinweise, das ist aber jetzt vielleicht keine gute Idee, was du gerade machst. Und wie gesagt, das Wissen zu repräsentieren ist ein Thema für sich und da gibt es ganze Lehrstühle und Lehrbücher und Konferenzen und so weiter über das Thema Wissensrepräsentation. Zu dem Stand, als dies oder auf dem Wissensstand, als das entwickelt wurde, waren die Hauptrepräsentationstechniken entweder ein semantisches Netz, also ein Begriffsnetz, oder eben diese Expertensystemtechnologie, das heißt Regeln, Schlussfolgerungsregeln, wie man es eben zum Beispiel im Prolog gut realisieren kann, die da zugrunde lagen. Ja, das ist ein ganz hilfreiches Bild. Wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man wahrscheinlich, was so ein intelligentes tutorielles System tun kann und vielleicht auch, wo die Schwierigkeiten sind. Das ist so ein Kreis, wo es nicht ganz so einfach ist, an der richtigen Stelle einzusteigen. Fangen wir da an, wo der Lernende wirklich interagiert mit dem System. Es gibt da so ein Interface, das ist einleuchtend, wo ich eben irgendwelche Fragen gestellt kriege und auf die antworten kann. Damit ich das machen kann, muss natürlich erstens mal Material präsentiert worden sein und dann irgendwelche Aufgaben gestellt werden. Problems steht hier, Tasks. Das kommt aus der Educational Strategy, heißt es hier, aus dem Modell des Lehrenden, eines Tutor-Modells. Das ist also die Frage zum Beispiel, es wird zuerst mein Material präsentiert und dann werden anschließend Aufgaben dazu gestellt. Das ist repräsentiert in diesem lehrenden Modell. Und natürlich habe ich auch diese Wissensrepräsentation, das Expertenwissen. Also meine Probleme und vor allem mein Lerninhalt, den ich präsentiere, den ziehe ich eben aus diesem Expertenmodell. Und die Strategie wird dann drüber gelegt, womit fangen wir denn an, was ist das Erste, was durchaus schon, wie man sieht, nachdem es da auch Pfeile reingeht, vom jeweiligen Wissen des Lernenden abhängig sein kann. Ja, also das Modell ist durchaus flexibel und kann zum Beispiel feststellen, schon von vornherein, der hat schon viele Fragen aus dem Gebiet gut beantwortet, also stellen wir ihm diese Fragen nicht mehr. Gut, also so kommt eine Frage zunächst mal in das, also zuerst mit Materialpräsentation, dann irgendwelche Fragen in das Kommunikationsmodell rein. Dann passiert die Interaktion und der Studierende, Lernende gibt eine Antwort. Jetzt passiert ein wichtiger Punkt, das ist der Abgleich der vom Studierenden gegebenen Antwort mit dem Expertenmodell, das also eine Vorhersage sozusagen für die richtige Antwort gibt. Und an der Stelle muss man diagnostizieren, erstens mal ganz simpel, ist das richtig? Das ist einfach meistens. Aber insbesondere ist es schwierig, wenn es falsch ist, was ist denn möglicherweise die Ursache und was sind denn Maßnahmen dagegen? Also es muss evaluiert werden, wie sich die Studentenlösung gegen die Expertenlösung verhält. Das Ganze wird in einem Lernendenmodell abgespeichert. Also die Lernendenmodelle, da habe ich auch dann gleich noch eine Folie dazu, kann man sich im einfachsten Fall so vorstellen, es gibt zum Beispiel Themenkomplexe, zu denen wir irgendwie Noten quasi mitrechnen und sagen, da hat er irgendwie so und so viel Prozent der Fragen richtig beantwortet. Und wenn wir über einer gewissen Schwelle sind, dann sagen wir, das Thema ist verstanden. Und dementsprechend kriegen wir also aus dem lernenden Modell sozusagen raus für die Erziehungsstrategie, für den Tutor, auf welchem Level jetzt die nächste Frage sein soll. Da kann also die Strategie abhängig davon, wie der Lernende jetzt in der aktuellen Situation eingeschätzt wird, festlegen und dann eben zum Beispiel neues Material präsentieren oder gleich eine neue Aufgabe präsentieren oder auch bloß Feedback geben und sagen, du hast da vielleicht was nicht richtig verstanden und jetzt schauen wir uns für etwas anderes nochmal neu an. Also nicht wenig anspruchsvoll das Ganze. Ich habe vorher von den Lernenden gesagt, es gibt Learner Models, also das Wissen sozusagen dessen, der lernt, der aktuelle Stand. Den muss man natürlich irgendwie aufzeichnen, aufschreiben. Und da gibt es auch zwei grundsätzliche Ideen. Was ich vorher angedeutet habe, ist das sogenannte Subset-Model oder Overlay-Model. Das heißt, ich habe irgendwie das Expertenwissen kartografiert, sozusagen, zum Beispiel nach Themenbereichen und sage, wie stark, zu welchem Grad ist das tatsächlich beherrscht. Kann ich also sagen, dieses Gebiet zum Beispiel wird von dem Studenten völlig verstanden, dann kann ich mich darauf verlassen, kann erstens darauf aufbauen in bestimmten Fragestellungen, zweitens brauche ich dazu wahrscheinlich keine Basisfragen mehr stellen. Das andere ist das Differenzmodell, wo es nicht so sehr darum, oder was ein bisschen genauer eigentlich noch geht, nicht bloß darum ist das Themengebiet verstanden, sondern die Frage, was sind denn genau die Unterschiede zwischen der Expertenlösung und der Lösung, die der Studierende anbietet. Das könnte ja sein, dass das zum Beispiel bloß Tippfehler, Lässigkeitsfehler irgendwie sind oder dass es schwere konzeptionelle Fehler sind, das sozusagen rauszuarbeiten und abhängig davon zu reagieren, das ist natürlich besonders schwer oder es kann auch schlicht einfach irgendwelche Maße einfach geben, mit denen man versucht zu messen, wie weit lagert denn jetzt daneben, wie schlecht ist denn sozusagen die Lösung. Ja, und so ein Learner Model, das hat eine ganze Menge zu tun. Also nach dem Artikel von himself gibt es da nun mindestens diese sechs Funktionen hier. Erstens mal korrigierend, das heißt zu verstehen, was war denn der Problemlöseprozess und gegebenenfalls falsches Wissen irgendwie zu korrigieren bei dem Lernenden. Zu elaborieren, auszuarbeiten, heißt, wenn man merkt, es ist nur ein Teil der Antwort da, nur ein Teil des Wissens da, sozusagen den Rest zu ergänzen, also nicht einfach alles totzuschlagen, sondern adaptiv eben unvollständiges Wissen zu ergänzen. Strategische Ebene, das heißt, ich müsste auf einer der Ebene dem Lernermodell verstehen, was die Ebene ist, auf der er gerade lernt, sozusagen, ob er Basiswissen lernt, ob er gerade komplexe Probleme löst, müsste vielleicht, wenn er komplexe Probleme löst und wieder in Basisschwierigkeiten kommt, zurückschalten in die Ebene war zunächst mal für ein gewisses Gebiet, das Basiswissen lernt. Also ich muss über so strategische Ebenen sozusagen was wissen beim Lernenden. Ganz schwierig ist diese diagnostische Funktion, da habe ich gleich auch noch mehr Details dazu, rauszufinden, was ist denn eigentlich schiefgegangen, wenn jetzt eine falsche Antwort kommt und woran könnte es liegen. Das ist extrem schwer. Prädiktiv heißt sozusagen, abhängig davon, was man jetzt weiß von dem Lernenden, vorherzusagen, wie denn wahrscheinlich die nächste Antwort sein würde, wenn unsere Annahmen über ihn stimmen. Und eine evaluative Funktion ist einfach, den gesamten Lernprozess sozusagen zu begleiten, vom einfachen Modell, dass man halt eine Note für den aktuellen Stand gibt, bis hin, dass man wirklich auch aufzeichnet, in welchen Phasen der Stoff verstanden ist. Also bloß um ein Beispiel zu geben oder zwei Beispiele, wie komplex das ist, was die sich vorgenommen haben und was diese Systeme zum Teil auch leisten, aber warum man dann eben auch sagen kann, es ist nicht ganz so trivial, solche Systeme zu bauen. Also so ein System müsste ja immer, wenn eine falsche Antwort gegeben wird, rausfinden, warum diese Antwort falsch war. Das heißt, eigentlich muss es immer zu jeder Fragestellung, die gestellt wird, und wohlgemerkt, die werden ja dynamisch immer wieder in neuen Kombinationen generiert, muss es nicht bloß die Expertenregel geben, wie man das richtige Wissen, die richtige Antwort konstruiert, sondern es muss auch sozusagen, die heißen ja Mel-Rules, irgendwelche Regeln geben, die falsch sind, für ein falsches Konzept, für ein typisches Missverständnis. Und natürlich für alle falschen Eingaben irgendwelche Regeln sich auszudenken, das ist einfach kombinatorisch gar nicht vorstellbar, das funktioniert schon mal gar nicht. Aber für typische Fehler natürlich Regeln zu finden, das macht schon Sinn. Das wären jetzt zwei Beispiele, jetzt auch historische Beispiele für Systeme, die es eben in den späten 80er, Anfang 90er Jahren gab, die da gar nicht so schlecht drin waren, solche Fehler zu finden. Also das erste ist Proust, das ist ein Tutor für Pascal-Programmierung, lernt man Pascal programmieren. Und der Student schreibt das in irgendeinem Programm, wo irgendwas eingelesen und wieder ausgedruckt werden soll, schreibt er in der Zeile 12 hier new gleich new plus 1, was übrigens komisch ist, bei Pascal denke ich, müsste Doppelpunkt ist gleich heißen, aber egal. Also der Doppelpunkt ist nicht das Problem, sondern das Problem ist der Inhalt. Der Tutor sagt jetzt wirklich in Textausgabe auf dem Bildschirm, hat das Proust-System gemacht, it appears you were trying to use line 12 to read the next input value. Das ist so eine typische Generalisierung, wo das System weiß, aus dem Expertenwissen in dieses Programm gehört irgendwas rein, das jetzt ein Read-Statement ist und tatsächlich versucht wird herauszufinden, was ist denn das, was dem am nächsten kommt sozusagen. Incrementing new will not cause the next value to be read in. Das ist nicht trivial, das sozusagen so zu formulieren. You need to use a Read-Statement here, das ist relativ klar. Das heißt, es sind Versuche wirklich, da sieht man, was künstliche Intelligenz heißen soll, wirklich in den natürlichsprachlichen Dialog ein tiefgreifendes Verständnis dessen einzubauen, was der Student möglicherweise falsch verstanden hat. Oder ein zweites Beispiel aus dem Algebra-Tutor von Anderson. Da geht es um Gleichungsumformung, da ist die Gleichung ist 15 minus 3x gleich minus x und der Student schreibt es um auf 15 gleich minus 4x. Das ist natürlich verkehrt, ne? Also man muss wenn wir das 15 haben, müssen wir plus 3x dazu zählen und dann kommen rechts 2x raus. Der Tutor sagt 15 gleich minus 4x, das ist falsch. Und jetzt kommt wieder diese tolle Schlussfolgerung, because you added minus 3x instead of its inverse to minus x. Das heißt, er hat wirklich sozusagen erkannt, dass statt dass hier die plus 3x, die dazu sollten, eben minus 3x dazu gerechnet wurden, was das Inverse von dem ist, was der richtige Schritt wäre, und das heißt einfach try again. Also auch was eben, wenn Sie sich jetzt vorstellen müssen, Sie müssen das programmieren, nicht ganz trivial ist. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum diese Systeme zwar einerseits irgendwie einen Meilenstein geschaffen haben, ja, es ist erstaunlich, dass die überhaupt funktionieren, aber andererseits eben der Aufwand, solche Systeme zu schreiben, eben sehr, sehr, sehr hoch ist und sie auch nur für eingeschränkte Anwendungsbereiche so richtig gut funktionieren. Also das sind gerade so Beispiele, Programmieren lernen, Gleichungen umformen, Algebra, da kann man sich das relativ gut vorstellen. Da gibt es auch Systeme nach wie vor, die funktionieren. Wenn Sie jetzt schauen, was an intelligenten tutoriellen Systemen und fortgeschrittenen Drill-and-Practice-Systemen so rumläuft. Ich habe in der ersten Folie habe ich diesen Algebra-Tutor, da gibt es also einen ganz ähnlichen vorgestellt. Die gibt es ja tatsächlich im Netz noch, mit denen kann man auch spielen. Das sind Gebiete, in denen das geht. Aber es ist schwer zu verallgemeinern auf beliebiges Wissen. Also wenn man jetzt schaut, was sind denn so aktuelle Lernprogramme? Also eins zum Beispiel auch, das offiziell verfügbar ist, das ist auch ein Beispiel, das Sie direkt selber ausprobieren können. Incops, ein Programm zum Lernen über Lernstoff, der so über das rausgeht, was wir hier in der Vorlesung hatten, über das menschliche Gedächtnis insbesondere. Das ist im Prinzip schon ein intelligentes tutorielles System, weil es einem viele Möglichkeiten gibt, vor- und zurückzugehen, weil es Zusatzerklärungen gibt. Aber es ist, wenn man ehrlich ist, nicht so komplex wie diese im Verständnis dessen, was der Benutzer falsch gemacht hat, wie zum Beispiel das Algebra-Tutor, sondern eigentlich ganz stark an der Grenze noch zu einem rein behavioristischen Drill-and-Practice-System. Das ist also eben sehr, sehr schwer, solche Systeme zu bauen. Ein anderes Beispiel, das ein deutliches Stück weitergeht, EarthTutor, ist ein Versuch, jetzt Leuten beizubringen, wie man ja insbesondere im Zusammenhang eben mit der Studie von dem Studieren von Eigenschaften des Planeten, also Messen von Temperaturen und anderen Parametern auf der Planetenoberfläche, die man über irgendwelche Sensoren, Satellitenauswertungen und so weiter hat, darüber sozusagen zu lernen, wie kann ich das überhaupt mit den vorhandenen Lernmaterialien, mit vorhandenen Datenmaterialien auswerten und bestimmte Fragen beantworten. Also da ist so ein Beispiel für Lab 1, Intro to Image Processing using Sea Surface Temperatures, also das, worum es geht. Es geht um Oberflächentemperaturen des Meeres und mit einem Bildbearbeitungsprogramm, das ist also eine Karte, eine farbige Karte, benutzt, das soll man also lernen, damit umzugehen. Am Anfang hier ein Lernmaterial, das präsentiert wird und was übrigens auch ganz typisch ist für diese Systeme, das hat man vorher schon gesehen bei dem Incops, dass hier nur mal ganz klar gesagt wird, was lerne ich denn überhaupt, was ist das Ziel und am Schluss nochmal erklärt wird, was war das Ziel, was haben wir jetzt erreicht. Ganz einfach eine pädagogische Strategie, was solche simplen behavioristischen Systeme auch nicht haben. Wenn man dann weitergeht, dann kommt man also zum Beispiel in sowas, tägliche und monatliche Bilder, wo gefragt wird, zunächst mal in einer einfachen Abfrage, denkt mal darüber nach, was denn, in welchem Maßstab man welche Phänomene beobachten kann mit monatlichen oder täglichen Bildern. Dann hier eine Question, please discuss the benefits and drawbacks of monitoring using daily versus monthly images. Das heißt, eigentlich so einen kleinen Aufsatz zu schreiben, ist wie bei der Klausur, ne? Da gibt es so Sachen, wo man bloß ankreuzen muss, Sachen, wo man was eintippt. Und die werden tatsächlich auch ausgewertet und fortlaufend habe ich hinterher sozusagen eine Karte, ein Report Card, wo der aktuelle Stand des Studierenden verfolgt wird. Also zum Beispiel so und so viele Karten habe ich komplett. Also bei diesen Essays wird wohl offensichtlich bloß aufgezeichnet, ob man sie geschrieben hat, wie weit sie komplett sind und wie viele Fragen korrekt beantwortet sind. Und dann geht es in die Bedienung wirklich rein, also da ist so eine Karte, die wirklich die Oberflächentemperaturen des Wassers, der Meere zeigt und ein Tool wird hier, das ImageJ, erläutert, wie kann ich denn damit für eine bestimmte Region die Durchschnittstemperatur sozusagen ermitteln. Hier ganz genau, also Anweisungen wirklich, nimm das Analyze-Menu, trag diese Sachen ein, schau das Ergebnis, was rausgekommen ist, tipp mir das hier ein. Wird das sozusagen Schritt für Schritt der Bediener, der Lernende durch die Bedienung von dem Programm geführt. Das sind jetzt zwei Varianten von Systemen, die man tatsächlich trifft. Sowas kann man heutzutage im Alltag einsetzen. Das sind E-Learning-Systeme, die aber beide doch ein Stückchen zurückfallen hinter dem ganz hehren Ziel, das die intelligenten tutoriellen Systeme ursprünglich mal hatten. Man kann bei diesen ITS auch eine ganze Reihe von Kritikpunkten finden. Ich habe jetzt bloß mal drei aus der Literatur zusammengesucht. Oder eigentlich hat es jemand anders zusammengesucht, jetzt bloß nochmal verifiziert. Mark Elson-Cock schreibt, es gibt natürlich so viele Lernstile und verschiedene Fähigkeiten, die man eben nicht wirklich alle vorplanen kann, obwohl das System das macht. Aber so gut es kann, das probiert, aber letztlich ist trotzdem die starke Individualisierung, die wir eigentlich bräuchten, nicht zu erreichen. Was in Langlish sagen, dass für dieses Problem die Plausibilität einer Lösung oder eines Fehlers, die jemand macht, dass es dafür einfach zumindest aus der Psychologie wenig Hintergrundtheorien gibt, deswegen auch die theoretische Basis fehlt. Wenn man ein mathematisches System hat, Algebra, da gibt es vielleicht ein paar gute Erklärungen, wie mit dem minus 3x und plus 3x, dass Leute immer das falsche Vorzeichen haben, das weiß man, aber auch da ist, denke ich, in der Mathematikdidaktik ist man auch noch nicht so weit, dass man jetzt eine komplette Katalogisierung der möglichen Fehler von Studenten im Umformen von Gleichungen hat. Das müsste man eigentlich alles zuerst mal haben. Ja, und dann ist es immer noch so, dass auch wenn das System adaptiv ist, eben der Lernende da relativ doch passiv davor steht und eben mit dem System zurechtkommen muss, mit den Möglichkeiten des Systems und nicht die Möglichkeit hat, wirklich seinen eigenen Pfad zu gehen, seine eigenen Fragen zu stellen, weil das System eben doch seine ganz engen Grenzen hat. Wenn man es auf einer Landkarte wieder einordnen will, dann ist auf jeden Fall das System extrem hoch anpassbar. Die Lernenden haben eine nennenswerte Initiative, viel höher als bei diesen im unteren Dreieck, wie wir gesagt haben, bei behavioristischen Systemen, aber sie sind eingeschränkt in ihren Interaktionsmöglichkeiten. Ja, noch eins weiter, konstruktivistisch orientierte Systeme. Da haben wir gelernt, die Lernenden sollen eigene Erfahrungen machen, Probleme lösen. Wir wissen, dass das Wissen der Lernenden von ihnen selbst konstruiert wird, nicht von außen vermittelt. Als Lehrender habe ich also nicht die Möglichkeit, mich richtig hinzustellen, zu sagen, so ist es, bitte merkt ihr das und das war's, sondern ich stelle eigentlich bloß einen Lernkontext bereit. Ich bin so ein Trainer quasi, ein Coach, indem ich Probleme der richtigen Schwierigkeit vorbereite, die gerade so gut zu schaffen sind, die auch abgesichert sind, dass man da versteht, was die Schwierigkeiten sind, und wo man dann irgendwann dieses Gerüst sozusagen wegnehmen kann und Probleme höherer Schwierigkeit angehen. Das ist Scaffolding. Und der Lernende muss natürlich den Lernfortschritt beurteilen. Da gibt es auch wieder komplexe Modelle dazu. Ich habe zudem eigentlich gar keine so große Lust, das im Detail zu erklären. Also man sieht schon, dass die Theoretiker da die erstaunlichsten komplexen Gebilde gebaut haben, das Web of Constructivism nach Jonassen, das sozusagen verschiedene Eigenschaften von so einer konstruktivistischen Lernumgebung beschreibt, die durchaus alle sinnvoll sind. Zum Beispiel, ich kann es manipulieren, ich kann was konstruieren, kollaborativ kann es sein oder auch nicht. Das ist was uns gleich wieder begegnen wird, wenn wir über das soziale Lernen schauen. Es kann mehr einen Dialog beinhalten oder eher wirklich einfach eigenes Manipulieren. Es kann mehr in die Umgebung eingebunden sein oder nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Eigenschaften, die da sind. Also richtig viel bringt das Bild, glaube ich, nicht. Ich würde es bloß mal zeigen, dass es da jede Menge, ja, sogenannte Theorie gibt, die aber dann eigentlich häufig bloß so eine Ansammlung von Begriffen irgendwie ist, die auch nicht wirklich zu klaren Konsequenzen führen. Es gibt aber ein paar ganz klare Kategorien von Systemen, die da reinfallen. Also ein Beispiel ist die sogenannte Mikrowelt. Das ist einfach ein Fachbegriff, den man kennen muss. Das ist ein konstruktivistisches Lernsystem. Das heißt, ich stelle eine interaktive Lernumgebung als eine geschlossene Welt bereit, wo es irgendwelche Basisaktionen gibt, die ich relativ frei reagieren kann, und wie ich reagiere, dann reagiert die Welt auch drauf. Also wie ich agiere, darauf reagiert die Welt. Und eben das Ziel ist natürlich, dass ich die richtigen Aktionssequenzen, um dieses gegebene Problem zu lösen, dann ausprobiere. Die sind nicht vorgegeben, sondern ich muss das ausprobieren. Nur wenn es geklappt hat, merke ich das aus der Reaktion des Systems. Der Urvater aller dieser Geschichten ist Zimmer-Papert mit Logo. Da habe ich, glaube ich, gleich noch eine Folie dazu, ja. Wo es um diese Schildkröte geht, eine einfache Programmierlernumgebung, sage ich gleich noch mehr. Und aufbauend darauf gibt es verschiedene Systeme, auch die Mikrowelten bereitstellen. Also gerade eine, die wirklich auf Logo sozusagen entwickelt worden ist und deswegen vielleicht ganz interessant ist, ist dieses Microworlds, was man sich auch in der Demo-Version ohne weiteres runterladen kann. Deswegen habe ich das jetzt mal weiter verfolgt. Aber vielleicht nochmal zuerst zu dem Logo, wenn das nicht alle kennen sollten. Also, wie gesagt, das ist eine Sache aus den 60er Jahren. Programmieren für Kinder und für Kinder, die Zunächst mal mit großen Programmtexten gar nicht viel anfangen können, sondern wirklich spielen wollen. Deswegen ist die Ausgabe auch nicht irgendwie Text, sondern es ist ein Bild und die Eingabe sind so einfache Befehle, dass man sie im Prinzip auch über irgendwelche Pfeile oder sogar durch die Manipulation von irgendwelchen Gegenständen auf dem Tisch oder so repräsentieren kann. Also die Maus steht zuerst mal, die Schildkröte steht, die hinterlässt hinter sich so eine Spur, die sie zeichnet. Die steht zuerst mal da in der Mitte, Kopf nach oben. Und dann sage ich zu der, das ist ein interaktiver Interpreter, sage ich zu der Right 90, das heißt 90 Grad nach rechts, dreh dich nach rechts, Forward 100, dann marschiert sie darüber und lässt diesen Strich. Right 90, Forward 100, geht sie da runter. Right 90, Forward 100, geht sie darüber. Right 90, Forward 100, Forward 100. Da oben ist jetzt die Schildkröte und hat dieses Ding gebaut, was vielleicht, so denken sich die, die dieses Beispiel gemacht haben, einen ganz einfachen Stuhl repräsentieren soll. Und wenn ich das mal gemacht habe, feststelle, ich brauche mehrere Stühle, dann kann ich mir diese ganze Folge von Befehlen zusammen kopieren und das drüber schreiben, to chair, wenn ich einen Stuhl machen will, Doppelpunkt, Folge der Befehle und schon habe ich eine Prozedur quasi, eine Methode oder ein Makro, wie auch immer man das sehen will, erfunden und dann kann ich die Größe von dem Stuhl, wenn ich die variieren will, kann ich sagen, ja, dann gebe ich da einen Parameter und tue den to chair als Parameter rein und kann auf die Art sozusagen spielerisch programmieren, entwickeln und das Ergebnis sehe ich dann sofort, dass ich ihm dann mit einfach am Eintippen ganz viele verschiedene Stühle produzieren kann, in verschiedenen Größen, kann es sofort nachverfolgen. Ist eine interessante historische Situation sozusagen, das basiert so ein bisschen auf Lisp, ist also in der Tradition von Lisp und ist von den Leuten, die die ersten objektorientierten Programmiersysteme entwickelt haben, auch studiert worden, ist so ein bisschen Vorläufer von Smalltalk und auf Smalltalk aufbauend gibt es mit Squeak auch wieder eine Sprache, die wieder das Gleiche in objektorientierter Art und Weise versucht zu realisieren. Also wieder eine Spielprogrammiersprache für ja, Kindergartenkinder eigentlich schon. Also das ist das Logo, was im Prinzip so eine Mikrowelt ist. Also da heißt, gibt es natürlich dann Aufgaben, zeichnen den Stuhl, aber das kann man ja ganz verschieden lösen und das ist meine Aufgabe mit diesen Befehlen hier, right, forward, mehr habe ich schon gar nicht. Und ich könnte natürlich auch mit Left zum Beispiel in einer anderen Reihenfolge zeichnen. Kann ich mir eben mein Problem lösen und hinterher sehe ich, ob ich einen Stuhl habe oder nicht. Also reiner Konstruktivismus. Das wären Beispiele für Systeme, die jetzt in diesem Microworld EX geschrieben sind. Squish ist, also das sind jetzt einfach zwei, die, wenn man das Microworld EX aufruft, ich kann mal schnell schauen, dass ich das, ich glaube, ich habe es sogar hier wirklich. Haben das, die Demo jedenfalls wieder frisch runtergeladen. Die läuft dann 10 Tage oder so. Microworld X Demo, genau, kann man mal starten. Das ist also ein System, mit dem sieht man schon so ein bisschen an, dass es eben auf Kinder orientiert ist, so in der Art und Weise, wie es startet. Und das System ja, braucht es doch ein bisschen. Bietet unter anderem eine Reihe von Demo-Anwendungen an, wie, schauen wir mal hier unter Samples, da sind wir schon, eben dieses Squish zum Beispiel, wo ich hier eine Straße habe und ich muss mit der Schildkröte irgendwie diese Straße überqueren und kann mich hier drehen und schauen, ob ich es jetzt gerade noch schaffe, bevor das nächste Motorrad kommt, wunderbar. Und wenn ich, dann wird es immer schneller, haben wir gerade nur Glück gehabt, ich lasse jetzt einfach laufen, zack, und dann ist was passiert. Also da kann ich sozusagen die Koordination bei so verschiedenen Bewegungen von Fahrzeugen auf der Straße zu trainieren. Also das ist das, was mit dem Squish gemeint ist. Oder ein anderes Beispiel war hier, glaube ich auch auf der Folie, dieser Survey Graph. Da geht es darum, sozusagen Balkendiagramme zu erzeugen und ich habe hier ein System, das Leute fragt und die Idee ist, irgendwelche Leute werden per E-Mail gefragt, wie viele Stunden in der Woche tut man denn Fernsehen? Die Antwort kommt zurück und wird irgendwo eingetragen. Machen wir noch mehr. Ja, und dann kann man eine ganze Zeit lang irgendwelche Fragen sammeln. Dann kann ich mir die Daten irgendwie ansammeln und kann versuchen, dann hier eine Tabelle zu bauen, kann sagen, was weiß ich, 5 hatten wir einmal und 10 hatten wir dreimal oder so. Und kann mir jetzt mit diesem Bargraph einen Graphen dazu bauen oder kann hier anfangen, Durchschnitte auszurechnen. Ja, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist also ein System, mit dem ich so interaktiv auf, es gibt aber immer Würfel werfen kann, eben Daten mir sammeln kann, mit der Datenauswertung über solche Balkendiagramme spielen kann. Also das sind vergleichsweise nicht wirklich anspruchsvolle Systeme, ist schon klar. Aber eben solche Mikrowelten, die auf einen ganz bestimmten Zweck zugeschnitten sind und dort eine genau definierte Aufgabe konstruktiv zu lösen erlauben. Das wäre ein Beispiel für was ein bisschen aktuelleres von der FH Aalen, ohne dass ich jetzt für die besonders Reklame machen will, aber das ist einfach ein Projekt, das da gut reinpasst, wo man auch so ein bisschen Blended Learning und situiertes Lernen sieht. Das heißt, da geht es um Autorennstrecken. Letztlich geht es natürlich darum, zeitabhängige Funktionen und ein bisschen Physik zu lernen. Aber ich habe also zunächst mal Rennstrecken, die baue ich mir als Bausteine sozusagen im Computeralgebra-System Maple zusammen. Dann kann ich mir einen Kurs daraus bauen. Dann kann ich den in Maple auch plotten, diesen Kurs als Grafik. Und ich mache das Ganze aber bitte hoffentlich so, dass es mit realen Carrera-Bausteinen zusammenpasst. Das heißt, die werden vorher ausgemessen. Versuche die also in dem Modell sozusagen nachzubauen. Und dann kann ich das Fahrzeugverhalten, kann ich so einen Kurs, den man mit Carrera wirklich bauen kann, in dem Maple nachbasteln und dann das Verhalten meiner Fahrzeuge ausprobieren und mir dann wirklich meine Fahrzeuge auf die Carrera-Bahn setzen und schauen, bis zu welchem Tempo die Kurve noch schaffen. Was, denke ich, eine ganze Reihe von wirklich interessanten Lerneffekten beinhalten, insbesondere, denke ich, schon einen recht hohen Motivationsfaktor zu befassen mit solchen eher doch trockenen Dingen wie den zeitabhängigen Funktionen da in dem Maple. Also das wäre auch so eine richtige Mikrowelt, in der ich eine bestimmte Aufgabe ganz bestimmt adressiere. Wo aber jetzt ganz anders als bei den intelligenten tutoriellen Systemen irgendwie nicht vorgegeben ist, was ist die Frage und die Antworten, was könnte der Fehler sein, sondern wo sozusagen selbstbestimmtes entdeckendes Lernen stattfindet. Ja, noch ein Problemchen weitergedreht sozusagen. Simulationen ist eine nächste Kategorie, die da erwähnt werden muss. Es ist ziemlich klar, was eine Simulation ist. Das heißt, ich habe ein reales Problem, eine realitätsnahe Umgebung und arbeite drin, lerne also wirklich Learning by Doing. Die Führung des Lernenden ist praktisch nicht mehr vorhanden. Ich habe nur eine Problemstellung und bewerte das Ergebnis, wie wir es in der Microworld eigentlich auch hatten. Nur, dass die Lernumgebung komplex ist. Die Simulation ist so komplex, wie eine reale Umgebung ist. Das heißt, ich muss mich dort drin auch zurechtfinden. Ja, bei der Mikrowelt habe ich genau die Interaktionselemente, die man im Wesentlichen braucht, um dieses Problem zu lösen, während ich hier eben alles Mögliche habe, was vielleicht für mein Problem jetzt gar nichts wirklich bewirkt. Das heißt, man kann das sehr gut mit Tutorials natürlich kombinieren, die so eine Einstiegshilfe geben. Also zum Beispiel kann man bei diesem Earth-Tutor, den kann man so als Einstieg auch in eine Simulation zum Beispiel vorstellen, oder umgekehrt für Simulationen sich ähnliche Systeme wie diesen Earth Tutor. Das Ganze kann ganz verschieden ausschauen. Es kann so Werkzeugfenster haben, wie wir es bei diesen Systemen schon hatten, wo man vorher die verschiedenen Werte auf der Erde, Oberflächentemperaturen gesehen hat. Es kann aber richtig eine 3D-Welt sein. Es kann aber auch wirklich ein Simulator im klassischen Sinn sein, dass ich einen Fahrzeugsimulator habe mit großen Bildschirmen und einem Lenkrad und Pedalen, die als Eingabegeräte benutzt werden, bis hin zu Aktuatoren, die dann über Hydraulik mir versuchen, auch einen kinästhetischen Eindruck zu geben, wie also eben diesen Fahrzeug- und Flugzeugsimulatoren. Haben Sie bestimmt schon irgendwo mal gesehen, angefangen vom Jahrmarkt bis vielleicht bei irgendwelchen Betriebsführungen oder so. Ja, ich habe auch wieder zwei Beispiele von Simulationen, die jetzt nicht irgendwie mit großen, komplexen Geräten funktionieren, sondern rein am Bildschirm. Das eine steht bei mir irgendwo rum, wenn jemand damit spielen will, kann er sich vielleicht auch mal ausleihen. Das ist Sniffy, die virtuelle Laborratte. Führt ein bisschen zurück auf den Behaviorismus. Das heißt, ich habe hier eine Skinnerbox und eine arme kleine Ratte, die da drin sitzt, die Gott sei Dank nur elektronisch ist. Und die verschiedenen Elemente, die man da hat, das Licht und den elektrischen Boden und den Hebel. Und hier gibt es Dialoge, mit denen ich sozusagen Experimente entwerfen kann, Konditionierungsexperimente und kann dort wirklich einstellen, wie der Stimulus ausschaut, das Licht oder die Glocke es an sein soll oder wie auch der Schock ausfällt und wie die Stimuli miteinander verknüpft werden. Und diese Ratte benimmt sich so, wie man weiß, dass sich Laborratten benehmen. Und daraus kann ich sozusagen lernen, wie solche Experimente entworfen werden einerseits und andererseits sozusagen auch diese Konditionierungsergebnisse sozusagen mir nochmal selber erarbeiten und Gott sei Dank ohne irgendwelche Tierchen dabei quälen zu müssen. Was grundsätzlich eine sinnvolle Sache ist, sowas wird durchaus in ganz großem Maßstab auch bei Schulungsaufgaben benutzt, um eben zum Beispiel auf Labortiere verzichten zu können. Das Ganze auch jetzt auf unser Thema bezogen, noch ein Stück weitergetrieben. Die Simulation eines neuronalen Netzes. Man sieht schon da im Hintergrund, man sieht, dass man nichts sieht. Man sieht ganz viele Linien, die sich da so stark überkreuzen, dass es bloß noch eigentlich so ein Hintergrundmuster gibt. Das ist also ein sehr komplexes neuronales Netz, von dem dann mit relativ wenigen Ein- und Ausgabesignalen, von dem dann sozusagen akkumulierte Werte beobachtet werden. Auch das wieder ist nichts Erfundenes. Also Sniffy war auch nicht erfunden, aber das kostet leider Geld, Sniffy, da muss man das Buch kaufen. Das hier ist wieder ein System, das zur Verfügung steht, frei. Da kann man also für Lehr- und Lernzwecke umsonst eine Lizenz beschaffen. Also auch wieder ein Versuch, wenn Sie sich wirklich interessieren, können Sie das, müssen Sie Windows haben, können Sie das installieren. Auch das ist natürlich eine extrem wichtige und interessante Sache, dass man eben so komplexe Phänomene wie neuronale Netze, wie man die trainieren kann, wie das reagiert, dass man die nicht bloß theoretisch studiert, sondern eben praktisch damit experimentiert. Es geht aber jetzt über das reine Lernen. Natürlich schon raus. Es ist ja im Prinzip ein Hilfsmittel, mit dem auch Experimente durchgeführt werden können, mit denen man sich wieder sparen kann, Geräte zu bauen oder auch irgendwie Gewebe zu analysieren. Da gibt es übrigens Projekte, also gerade in der Schweiz gibt es ein Projekt, mit dem ich so ganz entfernt Kontakt habe, die wirklich versuchen, Teile des menschlichen Gehirns als neuronales Netz zu simulieren, mit dem Gedanken, dass man die Wirkung bestimmter Arzneimittel, Drogen, die Neurotransmitter beeinflussen, dass man die an dem Modell studieren kann und damit sich klinische Experimente am Menschen sparen kann. Kann also durchaus sehr, sehr sinnvoll sein, auch wieder sowas zu machen. Die brauchen dann natürlich gleich einen riesen Großrechner. Das hier ist was, was auf einem kleinen Windows-PC funktioniert. Allerdings merkt man schon, die Aufgabenstellungen sind jetzt schon so komplex, dass wir mitten in die Wissenschaft reinkommen. Und das führt auch so ein bisschen in die Kritik an diesen Simulationssystemen. Das heißt, Lernende müssen da so richtig Experimente entwerfen, müssen ihre Eingabevariablen definieren, müssen sich überlegen, was kommt denn wohl raus, müssen das dann verifizieren, müssen aufpassen, dass sie in den Experimenten nur eine Variable variieren möglichst und nicht mehrere gleichzeitig, weil es sonst nicht mehr viel sagt. Sie müssen Schlussfolgerungen ziehen, die einen Sinn machen, also abstrahieren, wovon insgesamt Lernende relativ schnell überfordert sind. Sie haben auch generell erfahrungsgemäß Schwierigkeiten mit dem Selbstmanagement. Das heißt, wenn man mit so einem System umgeht, dann hat man oft beobachtet, man bei Lernenden die Situation, dass die einen bestimmten Zustand anstreben, den sie kennen, dem sie sich auskennen und da probieren sie so ein bisschen rum, aber so wirklich explorieren alle Möglichkeiten, die dieses komplette, komplexe System bietet, das ist schwer, weil es eben gar nicht so einfach ist, was denn jetzt wirklich sinnvolle Zustände sind, sinnvolle Fragen, den neuen zu finden. Bis dahin, dass sozusagen die Selbstüberwachung und Planung auch nicht richtig funktioniert, weil man eben dann überlegen muss, was schaffe ich denn überhaupt in meiner Zeit, die ich zur Verfügung habe? Kann mich da verlieren in einem riesengroßen Projekt oder ich kann eben irgendwie keine richtigen Ergebnisse produzieren. Das heißt, es ist extrem schwierig und ist eine Tendenz da, die eher den Lernenden überfordert, mangels Führung sozusagen. Also für professionelle Trainingsangebote, also wenn man jetzt einen Flugsimulator hat oder das Lernen irgendwie der Bedienung eines komplexen Systems, dann gar keine Frage, aber es ist sozusagen jetzt so ein bisschen übers Ziel rausgeschossen im konstruktivistischen Bereich. Noch ein Komplex, der da eine Rolle spielt, sind sogenannte Lernspiele. Auf Deutsch sagt man Lernspiele, auf Englisch hat sich so ein bisschen der Begriff Serious Games eingebürgert. Das ist auch im Prinzip im Bereich der Simulationen, nah an den Simulationen angesiedelt, verwendet aber wirklich Spieletechnologie. Das heißt, es sind werden Maschinen sozusagen, also Technologien, Engines und so weiter benutzt, die man aus der Computerspieltechnologie kennt, wo ja eine Menge logischerweise zur Verfügung steht, wird aber genutzt nicht für reinen Unterhaltungszweck, sondern für einen Informations- und Ausbildungszweck. Dass sowas Sinn macht, merkt man sofort, wenn man an den Microsoft Flugsimulator denkt, der ja irgendwie als Spiel verkauft wird, aber andererseits so realistisch ist, dass er eigentlich schon eine Lehrsimulation ist. Das heißt, er ist genau in der Mitte zwischen der Simulation und dem Spiel. Und da gibt es natürlich auch andere Spiele, die man sich vorstellen kann, nicht bloß Simulatoren, sondern zum Beispiel ganz bekannt diese Denktrainingsspiele, ne, Brain Games. Dann aber auch Abenteuerspiele mit einem Hintergrund, bei dem vielleicht irgendwas vermittelt werden soll, von einer Produkt- oder sonstigen Idee her, die verkauft werden soll, bis hin zum gewissen Wissen, das man im Laufe der Zeit schafft, indem man was exploriert, eine Landschaft, was weiß ich, ein Abenteuerspiel, das eben um den Vulkan rumspielt oder um ein Kraftwerk oder sowas. Simulationsspiele haben wir schon geschaut, aber auch Strategiespiele können dann Sinn machen. Was da auch reingehört, sind natürlich diese Bewegungsspiele, also Games for Health, wo man kennt man von der Wii Fit zum Beispiel. Die sind alle in der Kategorie drin. Da ist eine URL, wo man was dazu nachlesen kann. Und von der stammen diese vier Screenshots für vier typische Beispiele. Das ist ein Marketingspiel, von dem man sich streiten kann. Also es hat vermarktet schon was, aber nicht wirklich ein Produkt. Das heißt America's Army. Das ist Food Force, ein System, das von dem World Food Program betrieben oder bereitgestellt wird, entwickelt wurde, in deren Auftrag entwickelt wurde. Da geht es also um das Welthungerproblem und in so einer Simulationsfrage, wie kann man sozusagen Logistik entsprechend bereitstellen, um die Probleme zu lösen. Latin America ist ein System, bei dem es um ja, letztlich eine journalistische Situation wohl geht, wo es um globale Probleme, Globalisierung, das Verhältnis von reichen zu armen Ländern geht, soziale Probleme. Und The Magi and the Sleeping Star ist ein Adventure Game, das zunächst mal aufregend ausschaut, aber de facto über Diabetes geht. Also ein ganz komplexes Spektrum an Spielen, was mit Sicherheit ja, eine ganz gute Alternative zu den Simulationen ist, weil man hat ja in der Spieletechnologie eben auch gelernt, sozusagen über Jahrzehnte, wie man Spiele so in der Komplexität steuern kann, dass die Leute irgendwann eben doch ihr Ziel erreichen und nicht frustriert aufgeben. Also, wo sind wir da beim Konstruktivismus? In der rechten oberen Ecke. Das war also so die Idee: Behaviorismus links unten, Konstruktivismus rechts oben und Kognitivismus sozusagen in der Mitte oben. Das ist so die grobe Einordnung und diese Begriffe Simulation, Mikrowelt und Lernspiel gehören da rein. Ja, letzte Gruppe: Systeme zur Unterstützung sozialen Lernens. Das ist, wie gesagt, keine klassische Lerntheorie, ist aber was, das im Laufe der letzten Jahre erst so richtig entdeckt wurde, dass das ein ganz wesentlicher Einsatzzweck von E-Learning ist. Und es ist gar nicht entdeckt worden, es ist einfach passiert. Wir wissen schon immer, dass Lernen eine soziale Aktivität ist, dass wir in Gruppen lernen, ob wir jetzt angeleitet sind oder nicht. Wobei es jemand gibt, der die Gruppe wirklich beauftragen kann, der kann die Gruppe einfach beobachten oder es kann einfach nur die Gruppe selber sein. In der Gruppe kann man Ideen austauschen, in der Gruppe kann man sich gegenseitig helfen und vor allem kann sich die Gruppe gegenseitig motivieren. Das ist ja ganz wesentlich. Außerdem weiß man, dass man von Vorbildern lernen kann. Das heißt, dass in der Gruppe passiert sowas, dass einer sozusagen was besonders gut macht, besonders richtig macht, besonders schön macht, andere versuchen das nachzumachen. Und Gruppenlernen passiert normalerweise auch nicht einfach irgendwie im luftleeren Raum, sondern ist eingebettet zum Beispiel in ein Klassenzimmer, in einen Arbeitsplatz von einem Team, das dort arbeitet. Man ist gemeinsam an einem Museum zum Beispiel. Es ist eine Besichtigung oder eine Schulung in einem Betrieb. Und es passiert auch unter der Verwendung normalerweise von Materialien, zum Beispiel Lehrbüchern, Online-Materialien heutzutage, Datenbanken, allem dem, was wir so zur Verfügung haben. Das muss man ja auch irgendwie einbinden und diese Situation, die eigentlich schon explorierendes Lernen ist, aber in der Gruppe wird von allen diesen Systemen, die wir vorher hatten, eigentlich vielleicht von manchen der Spiele abgesehen, nicht wirklich unterstützt. Ich habe diese Matrix, diese Raumzeitmatrix hier mal eingeblendet, bloß um zu zeigen, dass es, wenn man unterstützende Systeme fürs Gruppenlernen anschaut, ganz verschiedene Varianten gibt. Ob die Gruppe sozusagen gleichzeitig am gleichen Ort ist, dann haben wir zum Beispiel Unterstützung im Kursraum, oder ob sie zu verschiedenen Zeiten am gleichen Ort ist oder zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten. Das werden wir nochmal genauer anschauen, diese Raumzeitmatrix. Da gibt es später in der Vorlesung ein eigenes Kapitel drüber, über diese kollaborativen Systeme. Jetzt im Moment interessiert mich vor allem, dass da unten verschiedener Ort, verschiedene Zeiten, also zum Beispiel wirklich online übers Internet, ein Diskussionsforum, ein Podcast, wie man hier aufzeichnen, der irgendwo abrufbar wird. Das ist das, was uns im Moment interessiert. Wie gesagt, alle die anderen 8 Punkte werden wir uns dann nochmal später anschauen. Das heißt, wir gehen weg von dem isolierten Lerner zu einer aktiven Community, wo wir sowas haben wie Bewusstsein darüber, was die anderen machen, wo jeder trotzdem seinen eigenen Lernstil hat und individuell vorgehen kann mit seinem Tempo und seine Dinge den anderen bereitstellen kann, beziehungsweise auch Dinge von den anderen lernen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Strategien. Wenn ich an die Systemarchitektur denke, ich kann entweder ein bestimmtes Medium in die Mitte stellen, zum Beispiel ein Forum oder zum Beispiel ein Dokumentmanagement und Bewertungssysteme, wie zum Beispiel unser Univerks das macht. E-Portfolios, das sind Übungen anschauen, wäre ein Beispiel. Oder man kann es so wie die Unterrichtsmitschau eine Videoaufzeichnung mit einem Mittelpunkt stellen, andere Dinge drumherum gruppieren. Die Alternative ist, man baut sozusagen einen Baukasten, in dem man alles dieses einbauen kann. Das sind diese Lernmanagementsysteme, über die sind in Übungen ja auch schon sich ganz intensiv befassen. Was ich interessant finde, ist, dass mit diesen Systemen, die immer mehr Online-Gruppen unterstützen, dass wir uns dort wirklich wegbewegen, auch von dem traditionellen Lehren und Lernen. Und man sagt, hier gibt es das Material, das wird vermittelt und danach abgeprüft und das war's, sondern dass das viel, viel dynamischer wird. Es gibt einen schönen Begriff, das ist der Massive Open Online Course. Das kommt von den Leuten, die ich unter dem Stichwort Konnektivismus schon mal erwähnt habe. Kanadische vor allem Forscher. Da gibt es diese Slide-Präsentation, hoffentlich läuft sie, die das vielleicht ganz gut erklärt, was ein Massive Open Online Course ist. Ein MOOC.
Organizations and distributed disciplines in a time of information overload. It used to be that when you wanted to know about something, you could do a few things. You could ask someone, you could buy a book, you could try to figure it out for yourself, or you could call a school. If that school offered the course and the thing you were trying to figure out, you could go there and take it. You could get access to information about a topic. An instructor would comb through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world. A MOOC is a course. It's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that. It's a course. It has facilitators, course materials, it has a start and end date, it has participants. But a MOOC is not a school. It's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. But the course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work, and everybody else gets to learn from it. The course is participatory. You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material, with each other, and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course are the network connections they build up through engaging with each other. The course is distributed, and all these blog posts and discussion posts, video responses, articles, tweets, and tags all knit together to create a networked course. They're mostly not found in one central location, but rather all over the internet, different pockets and clusters. There's no right way to do the course, no single path from the first week to the last. This allows for new ideas to develop and for different points of views to coexist. It also means that one of the side effects of a MOOC is the building of a distributed knowledge base on the net. The course is a step on the road to lifelong learning. MOOCs promote independence among learners, and encourages participants to work in their own spaces, and to create authentic networks that they can easily maintain after the course finishes. A MOOC can promote the kind of network creation that lifelong learning is all about. The course part is just the beginning. And how can you go about finding one of these? Well, news that a MOOC will be offered usually spreads on online networks. People who have reputations for interesting skills or innovative thinking on a topic decide to collaborate by offering an open online course covering that topic. Anyone who wants to join in can. In a MOOC, you can choose what you do, how you participate, and only you can tell, in the end, if you've been successful, just like real life.
Ja, also wenn sich jemand dafür interessiert, diese URL dort oben gibt tatsächlich direkten Einstieg in einen aktuell laufenden MOOC in Kanada. Da gibt es auch noch mehr von diesen netten Videos. Das ist natürlich auch für heute der Schluss. Ich habe noch ein paar Folien, aber die erklären sich fast von selber. Da sage ich nächste Woche noch ein bisschen was dazu. Mir ist halt wichtig, dass Sie auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Das sollte so ein bisschen Inspiration geben. Das ist natürlich Werbung für einen bestimmten Kurs, aber man sieht, glaube ich, schon, dass es eine ganz andere Form von E-Learning gibt, die sich zurzeit entwickelt, die durchaus auch als konstruktivistisch zu verstehen ist, wenn man sich selber einarbeitet, aber das Ganze eben ja, in der sozialen Umgebung, in einem sozialen Netz sieht. Ja, können wir nächste Woche noch weiter darüber reden. Dankeschön.